Ja? Und hier ist auch ein Vorhang mit gemeint. Warum? Zelika atha di kulubi kum wa di kulubi hina. Dies ist reiner für eure Herzen und für ihre Herzen. In welchem Sinne? Ja, weil vielleicht sieht jemand eine Frau und in diesem Fall auch die Frauen des Propheten. Und natürlich, wir wissen, dass die Optik immer eine große Rolle spielt. Und dadurch wird dieser Reiz verschleiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist reiner für eure Herzen und für ihre Herzen. So. Hijab haben wir. Kennt jeder. Khima haben wir. Jetzt kommt der nächste Vers. Und zwar in Sure 33, Vers 59. Wo steht? Ya ayyuha Nabi. O Prophet. Übrigens, ich wollte kurz sagen, wir haben ja vorher gesagt, Befehlsform. Wal yadribna bi khumurihinna, dieses L ist in der arabischen Sprache, das nennt man Lamul Amr. Lamul Amr. Und Lamul Amr bedeutet, Amr bedeutet was? Befehl. Das ist ein L des Befehls. Das heißt, es impliziert einen Befehl. Weil wir haben eben gesagt, wenn wir einen Befehl finden, dann ist dieser Befehl im Sinne von Verpflichtung gemeint, bis man etwas Gegenteiliges dazu findet. Hier im zweiten Vers, wenn ihr sie fragt, dann hinter einem Hijab. Das ist reiner für eure Herzen und für ihre Herzen. Das heißt, die Bedingung, wenn ihr sie fragt, dann hinter einem Hijab. Jetzt kommt die nächste Form, Befehlsform 33, Vers 59, wo er sagt, dort sagt Allah, Ya ayyuha Nabi, kulli aswajika wa banatika wa nisa'i mu'minin, yudnina alayhina min jalabibihin, dhalika adna ayyurafna falayudayn. Die sollen, O Prophet, sag deinen Frauen, deinen Töchtern, Frauen der Gläubigen, sie sollen ihren Ober, ihren Jilbab über sich ziehen, tief über sich ziehen, denn das ist reiner für sie und dass sie als ehrbare Frauen erkannt werden, die sinngemäße Übersetzung. Das heißt, wir haben drei Befehle. Ihr sagt, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, das von oben herabhängen soll am Kopf. Derjenige, der das erklärt. Und da steht auch wieder im Koran, dass wir gucken, wie haben die Leute, die zur Zeit des Propheten mit ihm waren, den Koran erklärt. Weil das ist ein wichtiger Punkt, weil jetzt kommt vielleicht irgendjemand und sagt, ja, weißt du was, Herr Vogel, heute sehen wir das anders. Ich habe da eine andere Interpretation von. Ich habe eine andere Interpretation davon. Ich sehe das heute anders. Wir sagen zu ihm, die Interpretation des Korans ist auch herabgesandt worden, denn das ist erstmal die Sunna. Als nächstes schauen wir, was haben die Gefährten gesagt, die dabei waren. Warum sind die, warum können die besser verstehen, was mit dem Vers gemeint ist? Das beste Beispiel ist das mit den Frauen der Muhajirun, als sie sich bedeckt haben, als dieser Vers herabkam. Sie haben die arabische Sprache besser verstanden, weil man weiß, jede Sprache entwickelt sich. Jede Sprache entwickelt sich. Wenn man heute beispielsweise alle deutsche Texte liest, wird man eventuell das ein oder andere Wort nicht kennen. Eventuell in Österreich werden einige Wörter verwendet, die deutsch sind, im breiten Sinne, aber die ich vielleicht als Kölner nicht verstehe. Ich als Kölner, ich kenne bestimmt einige Wörter, die bei uns benutzt werden, die hier nicht benutzt werden. Zum Beispiel, was heißt Panz? Panz. Was? Kind? Woher weißt du das denn? Ach, du kommst doch daher, Mensch. Der kommt doch aus dem Rheinland. Ich denke, darf du... Ich habe gedacht, jetzt komme ich hier mit einer ganz... Habt ihr es eigentlich gemerkt, eben der mich angekündigt hat, wo der herkommt? Habt ihr es gemerkt, am Akzent oder so? Der kommt auch bei mir aus der Ecke eigentlich. Der ist hier hingezogen nach Österreich. Weil das so schön hier ist. Vielleicht komme ich auch, ich bin nächstes Mal öfter. Jedenfalls. Ja, aber ich glaube, die anderen hätten es nicht gewusst, was das heißt, ne? Pans. Und die Mehrzahl davon ist Pens. Kinder. Im Rheinland. Lurens, die Pens. Ja, das heißt, es entwickelt sich eine Sprache. Ja, das ist ganz klar. Und die arabische Sprache hat sich auch entwickelt. Die Sprache am besten verstanden haben, waren die, die zur damaligen Zeit gelebt haben. Auch wenn man bei der arabischen Sprache, muss man dazu sagen, dass die Sprache im Prinzip erhalten geblieben ist in der Hochsprache, weil immer von den islamischen Werten viel Wert darauf gelegt wurde. Aber beispielsweise in den arabischen Ländern jetzt, derjenige, der zum Beispiel hier in Deutschland aufwächst, in einer ägyptischen Familie oder marokkanischen Familie, oder Quatsch, wir sind ja hier in Österreich aufwächst, der wird nicht viel verstehen von der Hochsprache. Das ist wie Latein und Italienisch so ungefähr. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel, auf Marokkanisch heißt rauchst du. Zekmi. Wer kommt aus Marokko? Deine Mutter. Gut, Alhamdulillah. Lebes? Lebes Alik? Salabes? Kidir? Bikher? Alhamdulillah. Okay. In Marokko ist das gut. In Marokko braucht man nur 5 Sätze. Man kann sich perfekt unterhalten. Ja, halbe Stunde. Geht das? Labes, Aleikas, Halabes, Kulchi Bechek, ja, das Gespräch fängt so an. Labes, wie geht's dir? Alles klar? Wie geht's der Familie? Wie geht's dir dies, das? Alhamdulillah, wird immer nachgefragt. Man bemüht sich immer um die Leute. Dann in Tunesien, hier, Behi Barsha, ne? Tekayif heißt Rauchen bei euch, ne? Ägyptisch, Tashrab Sagayir. Wer kommt aus Ägypten? Tashrab Sagayir. Hocharabisch. Hal anta tudakhinu? Was hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Gar nichts. Das ist weiter entfernt als Portugiesisch und Latein. Ja. Das heißt, so hat sich die Sprache entwickelt. Die die Sprache am besten verstanden haben, waren die, die zur damaligen Zeit gelebt haben. Jetzt, die Frauen verdecken sich und der Prophet lebt. Wäre das falsch gewesen, was sie gemacht hätten, was hätte der Prophet gesagt? Was macht ihr denn da? Das hätte er vielleicht nicht gesagt, aber er hätte denen gesagt, dass das, was sie machen, falsch ist. Er hätte ihnen das gesagt, das ist nicht damit gemeint, aber das ist das, was damit gemeint ist. Und deswegen, Allah im Koran selber sagt er auch, dass wir auf die Interpretation dieser Leute achten müssen. Sure 2, Vers 137, Sure 4, Vers 115. Dort, Sure 2, Vers 137 sagt er, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُوا بِهِ فَقَدْ اِخْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, an den Koran, dann sind sie rechtgeleitet. In Sure 4, Vers 115 sagt er, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer sich dem Gesandten entgegengesetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, und einem anderen Weg folgt als dem der Gläubigen, wir werden ihm dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat und in der Hölle schmoren lassen, übel ist das Ende. Sure 9, Vers 100, dort sagt er, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Die Ersten, die Vorausgehalten, der Auswanderer und der Ansar, die Auswanderer sind die Leute aus Mekka und die Ansar sind die Leute aus Medina, zur damaligen Zeit, zur Zeit des Propheten. Und was? وَالَّذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانُ. Und diejenigen, die in Güte gefolgt sind. Radiallahu anhum wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Das heißt, es sei ganz eindeutig, dass wir diese Interpretation in Erwägung ziehen müssen. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter diesen Leuten, ob es eine Pflicht ist, ein Kopftuch zu tragen. Sondern, die einzige unterschiedliche Meinung ist, ob das Gesicht auch verschleiert werden muss. Warum? Weil es zur damaligen Zeit gang und gäbe war, dass das Gesicht verschlossen war. Aber der Prophet hat es verboten, bei der Hadschreise das Gesicht zu verschleiern und Handschuhe anzuziehen. Was heißt das? Das heißt, es wurde zur damaligen Zeit gemacht. Ansonsten hätte es ja keinen Sinn, das zu verbieten. Ja? Man braucht ja zum Beispiel, oder habt ihr schon mal hier, gibt's hier irgendwie ein Gesetz, man darf keine Iglus in Österreich, in Linz auf dem Hauptbahnhof bauen. Nee, weil noch nie einer auf die Idee gekommen ist, ein Iglu dort zu bauen. Ja? So, man verbietet etwas, was gemacht wird. Man verbietet nicht irgendetwas, was es nicht gibt. Das heißt, in der Hatsch soll man das nicht tragen. Deswegen sagen die Gelehrten, die sagen, das Gesicht und die Hände müssen nicht verschleiert sein, sondern es ist nur erwünscht, dass das der Beweis dafür ist, dass es nicht mal gemacht werden muss. Weil ansonsten hätte der Prophet das nicht an dieser Stelle verboten. Okay? Dann gehen wir zur Sunna. In der Sunna gibt es einen Hadith, wo Sheikh Albani, ein großer Gelehrter des Islam, sagt, von Muhaddithun, dass dieser Hadith Hassan die Rede ist, das heißt akzeptiert. Und in diesem Hadith sagt der Prophet zu Esra bin Abi Bakr, wenn eine Frau die Pubertät erreicht, sinngemäß, darf von ihr nur dieses und dieses zu sehen. Das heißt, die Hände und das Gesicht. Ja? Die Hände und das Gesicht. Und deswegen sehen wir ganz eindeutig, dass dies eine Pflicht ist im Islam. Wenn einer sagt, andere Interpretationen, sagen wir, die Interpretation ist schon gebracht worden. Und was würde eine andere Interpretation beinhalten? Was würde das bedeuten? Weil ich habe schon gesagt, wir sind hier nicht, ich bin kein Versicherungsvertreter, ja. Dass wir den Islam jetzt hier so, ach ja, wissen Sie was, das ist alles so, brauchen Sie ein Kopftuch, weißt du, so nach dem Motto, weil ich erlebe das des Öfteren, ja, da kommt jemand in die Moschee, der will Informationen haben, ja, hören Sie mal, ich habe gehört, im Islam, da muss die Frau Kopftuch tragen, ja, nein, muss nicht unbedingt, wissen Sie, das war früher so in der Kultur, ist am Zittern. Was ist das Problem? Er sagt, ja klar ist so. Ja, wenn es dir nicht gefällt, ja, kann ich auch nichts für. So einfach, wo ist das Problem? Ja, und ihr müsst fünfmal am Tabi. Ja, nee, man muss nicht, man soll. Ja, und Schweinefleisch darf man auch nicht essen. Ja, wissen Sie, heute gibt es ja Kühlschränke, kann man auch anders sehen. Was ist los? Das ist wie so, die haben aus der Religion so einen Weihnachtsbaum gemacht, ja. Das heißt, erstmal nehmen, wie der Weihnachtsbaum, ja. Das heißt, der Weihnachtsbaum, wenn du von dem erstmal den Schmuck wegnimmst, danach nimmst du die Blätter weg, also die Nadeln weg, dann nimmst du die Zweige weg, dann nimmst du den Äste weg, danach den Stamm weg, da hast du keinen Weihnachtsbaum mehr. Genauso ist es damit im Islam. Das nehmen wir weg und das nehmen wir mit alles, was den Leuten nicht gefällt, nehmen wir weg, bis es den Leuten in den Kram passt. Was kommt am Ende aber raus? Passt kein Islam mehr. Jemand, der sagt, wir brauchen eine neue Interpretation, der geht davon aus, dass das, was herabgesandt wurde vor 1400 Jahren, dass es heute nicht mehr zählt. Und das islamische Konzept ist ganz einfach anders. Weil wir sagen, Gott ist allwissend. Gott hat den Propheten Mohammed in Sure 33, Vers 40 als letzten Propheten geschickt. Mit der Botschaft im Koran. Wir haben das Neue Testament, das Alte Testament, dann haben wir das Neue Testament, und dann haben wir das Neueste Testament, das ist der Koran, ja. Und er sagt in dem Buch ganz klar, in Sure 33, Vers 40, dass danach kein neuer Prophet mehr kommen wird. Das heißt, die Botschaft ist abgeschlossen. Und das sagt er auch in Sure 5, Vers 3, dort sagt er, Al-Yom Ekmeltu Lekum Dinekum, die Religion ist abgeschlossen. Und Gott wusste genau, was in der Zeit alles passieren wird. Und wusste, dass das, was er als Gesetz herabgesandt hat, für die Menschen richtig und gut ist. Wenn es jemand nicht gefällt, das ist seine eigene Sache. Weil wir präsentieren nur Islam, nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt wird der Nächste sagen, ja weißt du, früher war es anders. Früher waren die Menschen alle wilde gewesen. Heute brauchen wir das nicht mehr. Die Menschen können sich kontrollieren. Früher die Menschen, ja, die waren noch nicht entwickelt, noch nicht zivilisiert. Ob das stimmt? Also ich habe gehört, in Deutschland, da war jemand, der hat gesagt, sein Freund, der soll ihn umbringen und dann soll er ihn in Stücke schneiden und dann später in den Kühlschrank legen und dann auffressen. Ist das zivilisiert? Was war hier in Österreich vor ein paar Jahren? Der hat da irgendein Mädchen, 24 Jahre, im Kellerloch gefangen gehalten. Wie lange war die da? Oder 16 Jahre? In Amerika pro Tag 2000 Vergewaltigungen. Heute brauchen wir die Gesetze nicht mehr, oder wie? Heute ist falsch. Zivilisiert? Zivilisiert, die Menschheit ist gerade dabei, sich selber zu vernichten. Treibhauseffekt, Massenabholzung vom Regenwald, Ölteppiche, das. Die Menschheit hat so viele Bomben, so viele Atombomben, dass die Welt zigmal vernichten können. Zivilisiert? Was für zivilisiert? Das wird uns wahrscheinlich eingeredet, damit wir mit unserem eigenen Leben besser klarkommen. Es sterben hier täglich auf diesem Planeten 100.000 Menschen in Hungertod. Weil die von anderer Seite ausgebeutet werden. Aber da wollen wir nicht drüber reden. Heute. Ist so. Was heißt hier zivilisiert? Es gibt genauso viele Kriminelle wie zur damaligen Zeit, wenn nicht sogar noch mehr. Was ist zivilisiert? Weil wir heute eine Jacke anhaben oder was? Weil die früher mit dem, mit der Bananenschale auf dem Kopf rumgelaufen sind und heute, hat man ein weißes Hemd an. Ist das zivilisiert? Oder weil die früher auf dem Kamel geritten sind und heute fahren sie mit dem Golf oder mit dem BMW Cabriolet durch die Gegend oder was? Und haben die dicke Mucke an und so weiter. Nee, hat doch nichts mit zivilisiert zu tun. Also das ist totaler Quatsch, wie gesagt, ja. So. Und dann muss man auch ganz einfach wissen, der Islam ist kein Wunschkonzert. Das sage ich ganz klar. Eine Frau, die kein Kopftuch trägt, ist die Muslimin oder nicht, wenn sie an Islam glaubt? Die ist Muslimin. Die ist vielleicht eine bessere Muslimin, als manch eine andere Muslimin, die kein Kopftuch, die ein Kopftuch trägt. Weil Kopftuch ist nicht alles. Kopftuch ist nicht Islam. Kopftuch ist ein Detail vom Islam. Aber diese Frau, die jetzt vielleicht ohne Kopftuch besser ist als die andere Frau mit Kopftuch, die ist noch besser als sie jetzt ist, wenn sie eine gute Tat mehr macht und eine schlechte Tat mehr erlässt, und das ist das Kopftuch. Natürlich, wir kennen viele Frauen, die sind zum Islam konvertiert. Ist nicht alles immer so einfach. Ja, du musst dir vorstellen, gestern noch der ganze Schrank Ich muss immer vorsichtig sein, wie ich formuliere, sonst sind die Leute immer beleidigt. Ja. Gestern der Schrank noch voll mit eventuell, natürlich nicht jede, deswegen muss ich immer differenzieren, weil ich habe schon gesagt, sonst kriege ich nachher wieder einen Anruf. Du hast uns alle dargestellt, als wenn wir mit jedem Mann und so weiter, ja. Nee, aber man ist ich habe selber, wir kennen es selber, es gibt vielleicht eine Frau, die war gestern noch auf dem Disco-Trip gewesen, ja. Die hat die entsprechenden Klamotten dafür, jetzt fängt die an, Islam zu praktizieren. Dann macht die einen Schrank auf, ist nicht alles so einfach, sich umzustellen. Dann zieht die an, das Kopf das erste Mal an, da flippt die Familie aus. Oh nee, das ist hier alles durchgedreht. Die hat bestimmt eine Gehirnwäsche bekommen. Da waren bestimmt so böse Prediger am Werk. Die haben, ja klar, es stimmt auch, wir praktizieren Gehirnwäsche. Wir müssen das Gehirn von den falschen Gedanken, die es gibt durch die Medien, die durch die Medien verbreitet werden, säubern. Das nennt man Gehirnwäsche, oder? Ist doch so, ne? Gut. Nee, die Leute treten durch Überzeugung zum Islam über. Alhamdulillah, heute haben wir noch einen Bruder gehabt, hier, der auch aus der Nähe von Köln kommt, Alhamdulillah. Muss man sich mal vorstellen, der kommt aus Troisdorf, ich wohne in Bonn, der kommt aus Troisdorf, ist direkt Nachbarstadt, kann man sagen. Und ich treffe den hier, weil er jetzt hier angefangen hat zu arbeiten, nimmt hier den Islam an. Wahnsinn, ne? Die Welt ist ein Dorf, Alhamdulillah. Auf jeden Fall. Jetzt kommen natürlich noch Einwände. Spezielle Einwände. Jetzt guck mal, wie die Argumentation der Leute ist, die sagen, nee, diese Verse kann man ganz anders verstehen. Ich habe ihm gesagt, was Chima heißt, ich habe gesagt, was Hijab heißt, ich habe gesagt, was Jilbab heißt, ich habe alles erwähnt. Jetzt kommt die Erklärung. Das Buch heißt Konfliktstoff-Kopftuch, von Islamwissenschaftlern geschrieben. Islamwissenschaftler. Die sagen, sogenannte Islamwissenschaftler, die sagen nicht das, was ich sage, was Pierre Vogel sagt, ist falsch. Die sagen, es könnte richtig sein. Aber Hijab kann auch etwas anderes bedeuten. Bei Chima haben sie nichts gesagt. Hijab könnte auch was anderes bedeuten. Es könnte auch bedeuten, also das, was Pierre Vogel sagt, Hijab, die islamische Kleiderordnung, Vorhang, es könnte richtig sein. Also sie haben natürlich nicht geschrieben, was Pierre Vogel sagt, sondern was die Muslime sagen. Aber es könnte auch bedeuten, eine gedachte Distanz, durch die Schutz entsteht. Also eine gedachte Distanz. Nicht eine Distanz, sondern eine gedachte Distanz. Also ich denke, so die Frau ist jetzt hier, aber ich denke, wir haben eine Distanz, durch die Schutz entsteht. Setzen wir das so einfach mal in den Kontext ein. Oder? Das ist das Beste. Ne? So 33, Vers 3 und 5 haben wir doch. Und wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, so fragt sie hinter einem Hijab. Das ist reiner für ihre Herzen und für eure Herzen. Jetzt setzen wir das einfach mal ein. Und wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, so fragt sie hinter einer gedachten Distanz, durch die Schutz entsteht, das ist reiner für ihre Herzen und für eure Herzen. Wie soll das aussehen? Fragt sie nach einem Gegenstand, also ich frage jetzt nach einem Gegenstand, nach welchem Gegenstand soll man fragen? Schere, Messer, Gabel? Ich frage jetzt Helga nach dem Gegenstand. Hinter einer gedachten Distanz durch die Schutz entsteht. Also, Helga, gib mir mal die Schere. Total lächerlich ist das. Also, das ist totaler Quatsch. Jedem wird das klar, der den Kontext von diesem Vers ist, dass es totaler Quatsch ist. Dann bei Chima, bei Jilbab, sie sollen sich ihren Jilbab über, dann steht da die Bluse. Sie sollen sich ihre Bluse über den Kopf ziehen, damit sie als ehrbare Frauen gesehen werden. Das heißt, sie sollen sich eine Bluse anziehen. Das heißt, sind die vorhin oben ohne rumgelaufen oder wie? Nee. Das heißt, es ist totaler Quatsch. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Wenn man noch Haare hat. So. Jetzt kommt natürlich die Frage, was viele Leute denken. Jetzt kommt das nächste Vorurteil, wer hat das nicht schon gehört? Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Wo kommt das her? Wisst ihr, wo das herkommt? ist traurig, aber es kommt aus der Bibel. Im Islam, es hat nie ein Muslim verstanden, in der Weltgeschichte, seit 1400 Jahren ist das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Sondern er sagt, das ist besser für sie, dass sie als ehrbare Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden. Nichts anderes. Der sagt, das ist reiner für ihre Herzen und für eure Herzen. Nirgendwo, in irgendeinem Kontext ist das so verstanden worden, sondern ganz im Gegenteil, als eine Ehre der Frau. Dass die Frau eine Frau ist, die signalisiert, dass sie nur für ihren Mann zu haben ist und nur in einer ehelichen Beziehung zu haben ist. Das heißt nicht, dass eine andere Frau eine andere Einstellung hat, aber hiermit wird das signalisiert. Ich gebe euch ein Beispiel, was durch das Kopftuch signalisiert wird. Beispielsweise eine Nonne. Jetzt mal so an die Männer. Beispielsweise viele haben bestimmt schon vor dem Islam oder auch die Leute, die keine Muslime sind. Würde irgendjemand auf die Idee kommen, wenn er eine Nonne auf der Straße sieht, die Nonne anzuquatschen? Ja, hallo, willst du mit mir Kaffee trinken gehen oder wie? Da kommt doch nie einer auf die Idee, eine Nonne anzuquatschen, also anzusprechen, ja, ob sie mit ihm vielleicht ausgehen will. Ob sie vielleicht mit ihm eine Affäre anfangen will, oder? Oder ist schon mal jemand auf die Idee gekommen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Weil die signalisiert mit ihrer Kleidung, dass sie nicht zu haben ist. Und die muslimische Frau, und deswegen wird die Nonne auch respektiert. Die hat irgendwie so etwas Heiliges. Wenn die Nonne beispielsweise, das ist schon einem Bruder passiert, der kam mit seiner Frau in die Bahn rein, und das ist aber schon länger her, wahrscheinlich heute erkennen die den Unterschied, und da ist ein jemand aufgestanden für seine Frau, weil er gedacht hat, das wäre eine Nonne gewesen. Ja, wenn der gewusst hätte, was dahinter ist. Jedenfalls, das signalisiert ihr mit, deswegen wird die geehrt. Und dieselbe Respekt möchte die muslimische Frau auch haben mit dem Kopftuch. Die Muslimin soll das auch signalisieren, deswegen auch an die Frauen. Es gibt leider einige Frauen, die das eigentlich signalisieren sollten, die sich aber auch voll daneben benehmen mit Kopftuch. Und das ist natürlich sehr traurig. Ja, das gibt es auch. Jedenfalls, das dazu. So, jetzt habe ich gesagt, das kommt aus der Bibel. Habe ich es gesagt? Richtig. Wo ist der Beweis dafür, Herr Vogel? Sind Sie hier wieder Lügen am Erzählen? Zum Mitschreiben. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 7 bis 14. Dort steht, der Mann, ja, die Frau soll ihr Haupt bedecken, sinngemäß, soll ihr Haupt bedecken. Wenn sie ihr Haupt nicht bedeckt, ist es so, als dann schändet sie ihr Haupt. Es ist so, als wenn sie ihr Haupt abschert. Der Mann soll sein Haupt nicht bedecken. Jetzt kommt es. Denn er ist Abbild und Abglanz Gottes. Zwei Eigenschaften von Gott. Die Frau aber ist nur Abglanz des Mannes. Deswegen soll der Mann soll nicht erschaffen für die Frau, sondern die Frau für den Mann. Deswegen soll die Frau mit Rückschau auf die Engel das Zeichen ihrer Vollmacht auf dem Kopf tragen. Mit Rückschau auf die Engel, weil es steht nämlich in Genesis 6 müsste das sein, ich bin nicht ganz sicher, dass sich die Himmelbewohner in die Frauen der Erdenbewohner verliebt haben, also die Engel, ja, und deswegen mit Rückschau auf die Himmelbewohner soll sie das Zeichen der Vollmacht auf ihrem Kopf tragen. So, das heißt hier ganz klar, warum, was ist hier die Begründung? Nicht, dass sie als ehrbare Frau erkannt wird, sondern der Mann darf sein Haupt nicht bedecken, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist, die Frau ist aber nur Abglanz des Mannes. Das heißt, der Mann ist näher zu Gott als die Frau zum Mann. Das ist meine Interpretation. Kann ja gerne jemand anders sehen. Nur, ich sehe das ganz offensichtlich in der Wortwahl so. Ja. Und deswegen wird das so verstanden. So. Nicht sauer sein. Wie gesagt, das steht dort und ich denke, dass es sehr offensichtlich ist, dass es so ist. Die Frau ist nicht erschaffen worden für den Mann, sondern der Mann für die Frau. Im Koran steht, Hunna libas und lekum, wa entum libas und lehum. Sie sind euch ein Zeichen, die sind ihr. Hilfe! Ich dachte schon, du wolltest hier Disco machen. Okay. Jetzt nächstes ein politisches Zeichen. Ich wollte gerne wissen, für welche Partei will sie werben? FPÖ oder? Die Frau mit Kopftuch. Für welche Partei? Und religiöses Zeichen. Das Kopftuch ist aber nicht nur ein religiöses Zeichen, sondern ist in erster Linie eine religiöse Pflicht. Ganz klar. Du kannst es nicht mit einem Kreuz vergleichen. Ja? Du kannst es nicht mit einem Kreuz vergleichen, weil eine Frau, eine Christin, die kein Kreuz trägt, die macht nichts falsch in ihrer Religion. Aber eine Frau, die kein Kopftuch trägt, die macht etwas falsch. Das ist eine religiöse Pflicht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Da fragt man vielleicht, ja okay, solange das Kreuz klein ist, ist es okay, wenn es zu groß übertrieben ist. Zum Beispiel einmal einen Meter, dann ist es ein zu großes religiöses Zeichen. Ne? Aber ich glaube, die meisten tragen ja nicht so groß. Trägt ja einer so ein Kreuz, einmal einen Meter? Nee. Okay. Das ist auch Quatsch. Natürlich hat es natürlich ist es ein Zeichen in dem Sinne. Wenn du eine Frau mit Kopftuch siehst, weißt du, es ist eine Muslimin. Aber bei mir, man weiß meistens auch, wenn ich einen Bart trage, höchstens letztes Mal hat mir einer gesagt, ja, wenn ich nicht wüsste, dass du Muslim bist, dann würde ich denken, du bist irgend so ein Freak oder so mit dem Bart, ja. Aber ja, okay, aber ich denke, die meisten wissen das schon. Dann, welche Weisheiten hat das Kopftuch? Im Soziologie-Kompakt von Klaus Feldmann steht, durch die gnadenlose Schönheitsnormierung in den Medien. Gnadenlose Schönheitsnormierung. In den Medien, in der Werbung und so weiter. Und das ist ja ganz klar. Ja? Wenn ein Auto verkauft wird, ja, was sieht man dann? Kommt dann so ein Mann mit so einem Zettel und er liest dann vor, dieses Auto hat einen Hubraum von so und so viel und fährt so und so viel, hat so und so viel PS und nee. Was wird dann gemacht? Die zeigen zum Beispiel eine Frau, der Mann fährt mit dem Auto, dann auf einmal steht die schöne Frau mit den Haaren an der Seite und sie steigt ein in das Auto. Oder die Frau liegt im Bikini auf dem Wagen drauf. Was heißt das? Wenn du so einen Wagen hast, dann kannst du auch so eine Frau haben. Das soll damit vermittelt werden. Das heißt, egal, man soll doch heute mal einfach gucken in der Werbung, ob es nicht eine gnadenlose Schönheitsnormierung gibt. Der Beweis dafür ist, schau dir das beispielsweise in Deutschland, jedes vierte Mädchen will eine Gesichtsoperation machen. Warum? Gnadenlose Schönheitsnormierung. Wie kommen die auf die Idee? Es ist eine Körperverletzung. Du musst dir vorstellen, du lässt eine Vollnarkose machen, der tut danach das Face einen ganzen Monat lang weh. Vielleicht siehst du danach noch aus wie so ein aufgepumpter Volleyball, hast dann so dicke Lippen, ja? Das heißt, warum der ganze Schwachsinn? Weil es eine gnadenlose Schönheitsnormierung gibt. Und dann sagt der Klaus Feldmann, und durch diese gnadenlose Schönheitsnormierung werden die diskriminiert, die von dieser Schönheitsnormierung abweichen. Das Ergebnis haben wir. Depressionen, Bulimie und so weiter und so fort. Magersucht. Wie viele Leute gibt es, die magersüchtig sind? Warum? Man muss unbedingt dünn sein. Oh, ich habe hier ein bisschen zu viel, da ein bisschen zu viel. Mir geht es auch so. Ne? Aber wie gesagt, das ist das Problem an der ganzen Sache. Gnadenlose Schönheitsnormierung, weil das Äußere der Frau in den Vordergrund gestellt wird. Natürlich, wenn man die Frau aber teilweise reduziert, muss es so weit kommen. Im Islam, durch die äußere Kleidung der Frau, wird das aber nicht passieren, weil der Unterschied da nicht so groß sein kann, weil von vornherein die Frau nicht als Sexobjekt dargestellt wird. Und das ist einfach so. Kann mir jeder erzählen, was er will. Man soll doch nur mal die Tageszeitung angucken. Bitte, Entschuldigung. Guck dir doch mal die Tageszeitung an. Frau Alice Schwarzer, Sie beschweren sich über uns, Sie müssen sich mal die Tageszeitung angucken. Jede Tageszeitung, ich meine, uns als Muslim fällt das auf, weil wir sollen die Blicke senken. Ja, wie willst du das machen? Kannst du mir erklären? Ach so, schade, ich wollte gerade ein bisschen mich bewegen. Du gehst, ja, gib mir mal das Mikrofon, genau. Du gehst in die Tankstelle rein, du willst in einer Zeitung gucken, dann siehst du da, ding, 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 auf jeder Tageszeitung eine Frau. Im BH oder ohne BH oder was auch immer. Ja, was ist das? Geht doch mal. Man soll heute mal in den Supermarkt, in die Tankstelle reingehen und sich die Zeitung angucken. Wie viel Prozent der Zeitungen zeigen eine halbnackte Frau? Oder ganz nackt? Wie viel Prozent? Dann vergleich das mal mit den nackten Männern. Vergleich das mal. Warum? Weil Heiratsannoncen ergeben haben, dass der Mann mehr oder primär auf das Aussehen der Frau achtet. Als die Frau. Heißt nicht, dass die Frau nicht auf das Äußere achtet, aber Umfragen bei Heiratsannoncen haben das ergeben und deswegen weiß die Werbung auch, obwohl die Frauen ja eigentlich meistens auch gerne kaufen, oder? Ist nicht so? Aber warum ist in der Werbung immer die Frau nackt, meistens. Ich bin nicht für gleichberechtigt jetzt, also in dem Sinne, sondern ich bin eher dafür, dass man die Frau auch rausnimmt. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin dafür, dass die jetzt die Männer auch auf die Zeitung vorne drauf tun, ja. Aber das ist das, was ich meine. So, was passiert jetzt? So, der Mann, der ist seit 30 Jahren mit seiner Frau verheiratet, der geht jeden Tag raus, der sieht nur, das ist eine Ehebelastung. Erstmal, Diskriminierung derjenigen, die von dieser Norm abweichen. Zweitens, eine Frau, ja, wenn die Jugendlichkeit oder die Schönheit der Frau und die Jugend der Frau immer in Forderung gestellt wird, der Mann, der ist 20 Jahre mit seiner Frau verheiratet und wird jeden Tag nur von irgendwelchen jungen Frauen bombardiert. Klar, wir sagen, der muss sich kontrollieren. Stimmt, stimmt. Aber wie oft hat das nicht funktioniert? Das heißt, es ist eine Weisheit. Und wie oft sind Scheidungen dadurch entstanden? Affären dadurch entstanden? In Deutschland gibt es eine Studie, dass 50% der Männer in einer Ehe mindestens einmal in einer festen Beziehung mindestens einmal fremd gehen. Wodurch kommt das? Und die meisten davon, die haben sich nicht vorgenommen, fremd zu gehen. Sondern es ist einfach durch diese ständige Verführung passiert. Und das ist keine Ausrede für die, das ist keine Entschuldigung für die Männer, wollte ich nur mal nebenbei gesagt haben. Es ist halt einfach etwas, was man natürlich, wo wir sagen, das Kopftuch ist eine Weisheit. Nächster Punkt. Schutz. Schutz für die Frau auch. Stell dir vor, zwei Zwillingsschwestern, die gleich aussehen, haargenau gleich. Die eine geht mit dem Hot Pants und High Heels durch die Straße. Also, das heißt, Ausschnitt bis zum Knie und Saum bis zum Kinn durch die Straße. Und die andere geht mit dem Hijab durch die Straße. Ja, ja, okay, ich meine, rassistische Übergriffe sind wieder etwas anderes. Aber hat man schon mal gehört, dass eine Nonne vergewaltigt worden ist? Gibt es bestimmt, oder? Ich will jemand nicht sagen, dass die Frau, die kein Kopftuch trägt, vergewaltigt werden darf. Nicht, dass wieder jemand falsch versteht. Sie hätte ich nachher wieder attackiert. Nein. Aber das kann trotzdem ein Schutz. Das ist trotzdem ein Schutzmechanismus. Diese Art und Weise. Ja? Dann, Belastung der Ehe. Nächstenliebe. Jetzt, was hat das mit Nächstenliebe zu tun? Ich sage ganz klar. Eine Frau, die beispielsweise sich oder, sagen wir mal, zu viel Wert auf das Äußere legt. Will die nur von ihrem eigenen Mann gut gefunden werden? Seien wir mal ganz ehrlich. Nicht bestimmt, also zumindest nicht jede. Das ist, man möchte auch anderen Männern gefallen, die vielleicht verheiratet sind. Wieder Belastung der Ehe. Nicht jede, aber das gibt es. Mit Sicherheit. Nächster Punkt. Was ich eben gesagt habe, symbolisiert Keuschheit. Es symbolisiert Keuschheit. Heißt nicht, dass es bei jeder Frau mit Kopftuch ist. Heißt nicht, dass die Frau, die kein Kopftuch trägt, jetzt für jeden Mann zu haben ist. Aber zumindest symbolisiert sie nicht Keuschheit. Symbolisiert sie nicht. Ja, heißt doch nicht, dass jede Frau, die Kopftuch hat, keusch ist. Aber es ist zumindest ein Symbol, womit man das zeigt. Wie man rangeht. Wie jemand. Deswegen zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, mit der Nonne, kein Mensch kommt auf die Idee, weil die Nonne symbolisiert genau dasselbe. Es ist direkt ein Zeichen, diese Frau ist nicht für solche Beziehungen zu haben. Deswegen kommt keiner auf die Idee, irgendwie eine Nonne zum Essen einzuladen, um, was weiß ich hier, eine Affäre mit der zu starten. Gibt es nicht. Also, ich habe es jedenfalls noch nie in meinem Leben gehört, dass sowas passiert ist. Dann, was einige Frauen gesagt haben, dass sie es als Befreiung angesehen haben, von diesem Druck, der auf sie ausgelastet wird. Ja? Du siehst beispielsweise Mobbing am Arbeitsplatz. Du siehst beispielsweise, ja, dass darauf geachtet wird, auf das Äußere der Frau bei der Jobvergabe und viele Dinge mehr. Dass das eine Befreiung ist, dass man sagt, ich ziehe mich so an. Meine Mutter beispielsweise, die hat mal gesagt, die hat ein Restaurant. Die muss natürlich dann auch immer schick machen. Ich finde das ist eigentlich total super, sagt die, ne? Wir müssen einfach nur schwuppdiwupp das Kopf so anziehen und schon geht's raus, ne? Ist doch einfach. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Punkte, die man erwähnen kann. Das waren einige Punkte. Und draußen gibt es noch DVDs. Wir machen mal eine kurze Pause. Ihr könnt Fragen auf Zettel schreiben. Dann werde ich gleich ein paar Fragen beantworten.